Nicola Kurt ist bei uns. Sie ist von MedWatch Blog und hat ein Buch geschrieben. Und zwar nennt sich das Faktencheck Impfen, Pro und Contra auf den Grund gegangen. Und ist tatsächlich erst in diesem Monat, glaube ich, erschienen. Nicola, stimmt das?
Ja, am 3. März, genau. Hallo.
Hallo und herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich genau das Buch der Stunde. Ja. Und ich habe es gerade schon erzählt. Hier wird AstraZeneca verschmäht. Ich wohne in Berlin-Prenzlauer Berg. Hier gibt es jede Menge Eltern, die ihre kleine Anna Luna nicht impfen lassen wollen. Und meine Kinderärztin hat mir neulich erzählt, dass Masern sich wieder ausbreiten. Mhm. Ist das hier tatsächlich ein First-World-Problem?
Ja, definitiv. Das ist natürlich auch ganz passend, dass ich jetzt sozusagen nach den Schilderungen von Birgit spreche. Und ich möchte da noch ganz kurz anschließen, weil du hattest ja auch gefragt, was kann man machen? Und ich glaube, hier sind ja auch viele Journalisten, die zuhören. Und Birgit hat von dem TRIPS-Abkommen erzählt, wo derzeit tatsächlich neben der WHO 100 nationale Regierungen und bestimmt auch nochmal 100 zivilgesellschaftliche Organisationen auch die EU aufgefordert haben, das eben nicht weiter zu behindern, beziehungsweise eben das zu unterstützen. Und wenn man dann aber mal guckt, wer darüber berichtet, dann findet man da fast nichts. Also es gibt eben dann auf Twitter dann ein paar Meldungen dazu. Und das ist eigentlich, finde ich, ein total interessantes Thema, genau mal zu sehen, welche Staaten das blockieren. Also auch für Wirtschaftskollegen ist das vielleicht ganz interessant. Zum Impfen in Deutschland und da das Thema Masern, das ist, ich denke tatsächlich, dass das so ist, dass es ein First-World-Problem ist, was damit zusammenhängt, dass einfach viele Menschen gar nicht mehr sich erinnern, weil sie es selber nie erlebt haben, zum Glück eigentlich, dass Impfen eben so super effektiv ist, ob das jetzt bei Masern ist oder Windpocken, weiß ich nicht, also diese ganzen Krankheiten, die man in den 50er, 60er Jahren vielleicht noch gesehen hat, auch wie es den Menschen ging, die dann krank geworden sind, das haben wir gar nicht mehr vor Augen. Und somit schaffen die Impfstoffe so ein bisschen ihr eigenes Problem, weil sie so erfolgreich sind. Und das beschreiben wir auch in unserem Buch. Das habe ich zusammen mit Cornelia Beetsch geschrieben. Die ist Professorin an der Uni Erfurt, kennt vielleicht auch der ein oder andere. Die erforscht seit vielen Jahren, warum Menschen sich nicht impfen lassen. Und mit Jan Oderaus, das ist ein Kinderarzt aus Dresden.
Ich würde so gerne die Situation, dass wir dich hier in der Runde haben, als absolute Impfexpertin nutzen. Dass du so ein paar Dinge, die rumwabern in den Gedanken der Menschen, die ja teilweise auch berechtigt sind, dass man kritisch ist, dass man sich nicht so ganz sicher ist, dass man vielleicht doch lieber den BioNTech haben will oder nicht so gerne den Sputnik, weil einem das alles so ein bisschen nach Atomwaffe klingt. Wie ist deine Einschätzung zu den Impfstoffen? Also Vorteil 1, das ist noch nicht genug getestet worden. Kannst du das verstehen?
Das kann ich total verstehen, weil man natürlich auch als Wissenschaftsjournalistin viele Jahre immer geschrieben hat, dass so die Entwicklungszeit von Arzneimitteln oder auch eben Impfstoffen eher 10 bis 12 Jahre ist. Aber es ist nun mal tatsächlich so, dass in Zeiten von Pandemien einfach da andere Mechanismen greifen. Und bei den Impfstoffen ist es so, dass zum Beispiel es so gemacht wurde, dass manche Prozesse, die man auch einfach im bürokratischen zusammenfassen und parallel starten konnten, dann parallel gelaufen sind, dass auch da, was man sich früher auch nicht vorstellen konnte, dass da Konzerne zusammengearbeitet haben und dass wirklich auch so viel Geld da reingeflossen ist. Und deswegen ist das möglich gewesen und nicht, weil man irgendwas weggelassen hat. Und es ist auch nicht so, dass da irgendwas geschlabbert wurde oder dass man ja da irgendwie weggeguckt hat. Also weil im Ende auch für die Impfstoffe, die jetzt in Deutschland dann zugelassen sind, gibt es ja eben dass die Zulassung über die EU. Und das sind die ganz normalen Dinge, die auch bei allen anderen Sachen erforderlich sind. Und erst dann kommt es sozusagen an den Menschen im großen Stil.
Jetzt heißt dein Buch Faktencheck Impfen, Pro und Contra auf den Grund gegangen. Was wäre denn das Contra? Gibt es ein Argument für dich zu sagen, ich würde mich nicht impfen lassen gegen Corona?
Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das Problem generell bei der Impfskepsis, so möchte ich mal sagen, ist eben zum einen daraus gewachsen, dass viele Menschen das eben nicht mehr so kennen, dass man wirklich richtig schlimm krank wird, wenn man nicht geimpft wird. Und ein anderes Problem liegt sicherlich daran, dass über viele Jahre und teils immer noch die Tatsache, dass es natürlich zu Nebenwirkungen kommen kann, weggelassen wurde, wenn man nachgelesen hat. Also wenn man auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung guckt, die haben ja auch so Impfseiten, da ist das auch genannt, dass es Nebenwirkungen gibt. Aber die stehen nicht auf der Seite, wo es generell dann darum geht, sondern da muss man dreimal noch auf eine Unterseite klicken und irgendwo hinten links findet man dann die Info. Es gibt Nebenwirkungen. Und wenn man dann eh schon so ein bisschen skeptisch ist, wenn man dann denkt, so, will ich jetzt zum Beispiel meinem Kind da diese 6-fach Impfung geben und dann muss man auch noch, wenn man doch wissen möchte, gibt es Nebenwirkungen, dann findet man die nicht direkt. Dann denkt man irgendwann, wieso ist das so? Und tatsächlich ist das gar nicht passiert, weil man irgendwie da was verstecken wollte, sondern eigentlich, weil man einfach ebenso überzeugt ist davon, dass das Impfen, ob jetzt bei Masern oder was auch immer, einfach das Mittel ist, was es auch ist. Und dass man tatsächlich mittlerweile versteht, dass man die Skepsis, die Zweifel viel ernster nehmen muss, weil die natürlich da sind und die sind auch berechtigt und dass man das einfach kommuniziert. Und das passiert erst seit einiger Zeit.
Und hier bei uns gerade. Nicola, ich freue mich sehr, dass du da bist. Dankeschön. Es gibt bestimmt auch aus dem Auditorium viele Fragen an dich. Deshalb würde ich vorschlagen, ich gebe jetzt weiter an meine Kollegin Tess Kadiri und wir machen weiter mit unserer Weltreise, bevor wir dann für die Zuschauer und Zuhörer
die Fragen haben. Ja, ich mische mich noch mal kurz ein, um sozusagen noch mal so ein Zwischenfazit zu ziehen, jetzt zu dem Impfblock, weil ich glaube, es ist sehr schön deutlich geworden durch die verschiedenen Beiträge in Richtung Impfen, dass eigentlich die Aufgabe, die Menschheit hat, das Virus zu besiegen, erfordert eigentlich eine logistische und ethische Anstrengung jenseits von Egoismus und Nationalismus. Also Birgit hat die Zahl ja genannt, wer eigentlich in dieser weltweiten Impfstrategie, in Anführungsstrichen, im Moment bedacht wird mit Impfstoffen. Und wir hier in Deutschland diskutieren ja auch aus so einer Perspektive, läuft alles nicht und ist eine Katastrophe. Die wahre Katastrophe ist ja, dass wir dieses Virus nur besiegen werden und vor allen Dingen auch die ganzen Mutanten, die sich ja schon bis jetzt gebildet haben, die entstehen natürlich vor allen Dingen in den Bereichen der Gesellschaft, die keine großen Fortschritte machen durch das Impfen. Und solange 7 Milliarden Menschen auf der Welt nicht geimpft sind, werden wir keine Ruhe haben vor dem Virus und seinen Mutanten. Und von daher braucht man eigentlich längst eine Initiative der EU, der UN oder weiß der Henker was, die eigentlich tatsächlich mal eine pandemische Impfstrategie entwickelt. Bisher erleben wir ja nur nationale Impfstrategien. Okay, in Europa immerhin eine, die den Kontinent so halbwegs erfasst. Aber selbst wenn diese nationalen Impfstrategien dann zum Erfolg geführt haben, wird es keinerlei Entspannung geben können, weil natürlich durch die Mutationen immer wieder neue Varianten des Virus auftreten können. Vielleicht kann Nicola da abschließend zu diesem Impfblock noch mal was zu sagen.
Das wäre eine große Sache, wenn es sowas gäbe. Wie auch Birgit eben schon gesagt hat, als die Pandemie so losging oder im Frühsommer, da waren plötzlich ja alle versammelt und haben gemeinsam dann auch entwickelt und da wurde auch Geld reingesteckt. Und jetzt, wo es dann darum ginge, dass man eine weltweite Strategie auflegt, da ist dann wieder jeder sich selbst der Nächste. Und es ist dann leider so, dass dann die EU ihr Süppchen kocht und die USA. Und ich sehe tatsächlich nicht derzeit, wie das möglich sein kann.
Ja, gut. Wir werden uns jetzt, nicht wir, sondern Tess, wird gleich mal die nächsten 4 Kolleginnen und Kollegen befragen.
Ja, wenn ihr dem Reportershaus folgt, dann könnt ihr nämlich so coole Stimmen hören wie die von Alexander. Der ist Journalist und hat für viele Medien geschrieben, zum Beispiel die Taz, ist momentan vor allem für den Spiegel unterwegs. Und so wie ich es gelesen habe, warst du in vielen Ländern unterwegs, Alexander, aber unter anderem auch in Lissabon. Bist du eigentlich gerade in Portugal?
Also wenn es jetzt kein Radio wäre, sondern Fernsehen, dann könnte ich jetzt hier den Blick auf den Tejo zeigen.
Eine schöne Szenerie gibt es in Portugal auf jeden Fall. Eine etwas negativere Frage, die ich gerne formulieren würde, würde sich auf die Inzidenzen beziehen. Wie ist die Inzidenzentwicklung gerade in Portugal, Alexander?
Großartig, genauso wie der Blick auf den Tejo, muss ich sagen. Also, erstmal muss ich sagen, diese Weltreise ist hochspannend. Und es scheint ja so zu sein, dass wirklich Strenge sich auszahlt, wenn man jetzt die Berichte aus allen vier Himmelsrichtungen vergleicht. Und Portugal ist auch ein gutes Beispiel. Die Inzidenz sieht so aus wie dieser berühmte Cartoon, eine Schlange hat einen Elefanten verschluckt. Also vorne ist so der Kopf der Schlange, dann kommt ein riesiger Berg, das war die zweite Welle. Und jetzt sind wir unten an der Schwanzspitze, es passiert nämlich gar nichts. Wir haben eine Inzidenz von 30 landesweit und hatten sie im Weihnachten und Neujahr hier in Lissabon über 1000 und in manchen Landkreisen in der Provinz bei 6000. Also unfassbar. So, die Frage ist, was ist da passiert? Am Anfang war es so, dass das Schreckensbild Spanien hat, glaube ich, gewirkt. In Spanien gab es sehr, sehr hohe Inzidenzen, furchtbare Bilder aus den Krankenhäusern. Und es hat die Portugiesen immens beeindruckt. Sie hatten Angst und haben sich an die Vorschriften gehalten. Und es ist ja so bei Vorschriften von der Regierung, man kann alle möglichen Vorschriften machen, aber wenn die Bevölkerung nicht mitzieht, hat es überhaupt keinen Sinn. Und das kann man, glaube ich, von Portugal lesen. Die Portugiesen sind mitgezogen, am Anfang und auch jetzt wieder. Es gab so eine Phase im Sommer und dann im Herbst zu Weihnachten hin, dass man sich gewöhnt hatte und ein bisschen nachlässig wurde und dann doch in die Weihnachtsferien gefahren ist und dann über Neujahr gefeiert hat. Und plötzlich explodierten diese Zahlen auf vierstellige Werte. Und dann gab es diesen einen Moment, als es Bilder gab aus Lissabon von Ambulanzen, die eine ganze Nacht vor einem Krankenhaus warteten und es gab einfach keine Intensivbetten mehr. Sie mussten dann weitergeschickt werden durch die ganze Region hier. Dann kam dieser sehr peinliche Moment, dass die Bundeswehr mit einer Maschine angeflogen kam und eine Intensivstation in einem Krankenhaus übernommen hat. Das war extrem peinlich nicht nur für die Regierung, sondern auch für jeden Portugiesen, glaube ich. Und das war auch wieder so ein Schreckensmoment und die Leute haben gemerkt, hoppla, es ist doch richtig ernst. Die Regierung hat dann die Notbremse gezogen, hat einen ganz strikten Lockdown verfügt und die Leute haben sich dran gehalten. Und Lockdown heißt wirklich nicht rausgehen. Also nur um die Ecke gehen in der Straße und noch sein Brot, seine Milch zu kaufen. Aber man durfte das Viertel nicht verlassen am Wochenende zum Beispiel. Man durfte nachts nicht rausgehen. Es ist immer noch so, dass am Wochenende man nicht über die Grenze des Landkreises hinausgehen darf. Also wir dürfen nicht an den Strand gehen zum Beispiel.
Was du sagst, ist ja ziemlich spannend, denn wir haben die Bilder aus Spanien ja auch gesehen. Die deutsche Bevölkerung wurde reguliert von der Regierung, aber es ist genau das passiert, was in Portugal, ist genau das nicht passiert, was in Portugal anscheinend passiert ist. Die Bevölkerung zieht nicht unbedingt mit. Kannst du dir erklären, warum es in einem Land, das ja nicht so weit weg ist, funktioniert und hier irgendwie nicht?
Ich kann es mir, gut, ich bin kein Portugiese, ich bin noch nicht sehr lange hier, seit 3 Jahren jetzt. Ich kann es mir wirklich nur so erklären, dass es hat was mit Bürgerbewusstsein, aber auch mit Furcht zu tun. Es war wirklich ein Schrecken. Sie hatten Angst, mein Gott, wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Ich werde eingeliefert in Krankenhäuser, die mich nicht mehr behandeln können. Also halte ich mich lieber an die Regeln. Hier bei mir im Viertel, ich wohne jetzt in der Innenstadt von Lissabon, sind fast alle Geschäfte immer noch geschlossen. Was aber auch ein Unterschied ist, glaube ich, zu Deutschland, es gibt einen Plan. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Regierung Costa hat einen Plan aufgestellt. Totales Lockdown Mitte Januar mit allen Schulen. Alle Schulen sind geschlossen, alle Universitäten geschlossen, alle Läden geschlossen bis auf die Supermärkte, alle Cafés, alle Restaurants und Ausgangssperre und Reiseverbot. Und hat aber einen Plan gemacht, der geht bis Mitte Mai, dass ab dem Moment, wo eine rote Linie von 60, eine Inzidenz von 60 erreicht ist, gibt es eine nächste Stufe, also nächstes Level von Lockerung. Und das haben sie bisher durchgehalten. Also die Grundschulen sind jetzt geöffnet seit 15. März. Wenn es weiter so geht und es sieht so aus, dann wird Anfang April, am 5. April, werden dann die Oberschulen, Gymnasien und die Museen geöffnet. Und wenn es dann wiederum sich entsprechend gut darstellt, dann werden am 19., habe ich mir aufgeschrieben, am 19. werden die Universitäten, die Kinos, Theater und der Einzelhandel geöffnet. Das heißt, der Bürger weiß, wenn ich mich entsprechend verhalte, kommen die Erleichterungen. Auch ein wichtiges Moment, was wir in Deutschland leider nicht hingekriegt haben.
Ja, Tess, wenn ich kurz mal zwischenfragen darf. Bei uns in Deutschland gäbe es ja sofort die Diskussion, das schadet den Schülerinnen und Schülern so enorm, dass der Schaden sozusagen der Pandemieabwehr dann größer ist als die Pandemie. Gibt es vergleichbare Diskussionen in Portugal?
Also meines Wissens nicht. Also es wird sie schon geben, aber jetzt nicht so massiv, dass sie an mein taubes Ohr dringen würde. Aber ein anderes Beispiel, was man, glaube ich, lernen kann von Portugal. In Deutschland ist es so, dass den Firmen und Unternehmen empfohlen wird, doch bitte Telearbeit zu machen. Hier ist es umgekehrt. Hier ist es Pflicht. Also eine Firma, ein Unternehmen muss seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zur Telearbeit bringen. Wenn es nicht möglich ist, dann liegt die Beweislast bei der Firma. Also der Unternehmer muss sagen, ich kann das nicht machen aus dem und dem Grund. Aber erstmal muss er es. Das ist also eine völlige Umkehrung des Denkens. Bei uns eine Empfehlung, hier ein Zwang, dem man entgehen kann, wenn es einfach nicht technisch möglich ist. Also das ist ein Beispiel, wie man wirklich Governance besser machen kann.
Also härter durchgreifen und einen Plan haben. Okay, Alexander, also ich muss auch sagen, wenn ich höre offene Unis, da bin ich als Studentin auf jeden Fall sehr gereizt und freue mich darüber, dass es in anderen Ländern anscheinend besser klappt. Du hattest Furcht angesprochen und ich glaube, das ist so ein Stichwort, mit dem ich sehr gut überleiten kann an dich, Jens. Denn alle blicken mit Furcht rüber in die Stadt, in der du gerade bist, beziehungsweise das Land Brasilien. Aber ich glaube, auch ihr habt ganz schön viel Angst. Die brasilianische Hölle, die neue Mutante. Erzähl mal, Jens, wie ist die Lage dort? Wie fühlt man sich, wenn alle Angst haben vor einer neuen Mutation?
Also heiß ist es hier auf jeden Fall, das kann man sagen. Heute haben wir, glaube ich, 34 Grad. Mit der Hölle, es ist halt, wenn man so privilegiert wohnt und lebt, wie ich es tue und wie es ja viele Ausländer hier tun, dann bekommt man die Hölle nur sehr beschränkt mit, nicht? Es ist ein Riesenland, Brasilien, 220 Millionen Einwohner. Wenn man so auf die Straße geht, sieht man jetzt direkt, weil man sieht da keine Toten rumliegen oder so, es ist ja klar, nicht? Es betrifft also die Leute, die konkret Familienangehörige haben, die krank geworden sind. Und das ist natürlich dramatisch, nicht? Das Traurige ist, Brasilien hat eigentlich alle Voraussetzungen, um schnell und gut zu impfen. Wir haben 30.000 Impfstellen hier im Land. Das Land hat eine lange Tradition, produziert eigene Impfstoffe, also bei Masern, Röteln, Gelbfieber, das funktioniert alles wunderbar. Grippeimpfung habe ich mir im letzten Jahr abgeholt, das ging auch alles wunderbar. Aber das Problem ist, dass das von der Staatsspitze halt torpediert wird, nicht? Der Bolsonaro, der macht das regelrecht, weil er versucht, dieses staatliche System kaputt zu machen. Wir haben ja ein Gesundheitssystem, das ist für die Bevölkerung kostenlos. Das funktioniert im Normalfall so mehr oder weniger, aber es funktioniert und die Leute brauchen nichts zu bezahlen dafür, nicht? Es ist einfach vollkommen bescheuert, dass so ein Idiot, ich sag das mal wirklich, so ein Idiot an der Staatsspitze steht und alles tut, um das Ganze kaputt zu machen. Ich meine, er hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen ein bisschen gewandelt, jedenfalls äußerlich. Jetzt unterstützt er auch die Impfung und hat auch gesagt, man sollte eine Maske tragen. Es hat sogar selbst eine Maske aufgesetzt, nachdem der Lula wieder auf die politische Bühne zurückgekehrt ist. Also, der hat so viel Unheil angerichtet. Wir haben ja vorhin schon mal über die Fake News geredet, nicht? Das ist halt auch ein Riesenproblem hier. Brasilien ist sowieso ein Land, wo die Aufklärung, ich würde es mal so formulieren, nur bedingt angekommen ist, nicht? Es gibt viel Wunderglaube, die evangelikalen Kirchen sind sehr stark, da kommen solche Sachen auch sehr stark an.
Und, was heißt denn, er hat so viel kaputt gemacht? Also außer anscheinend Fake News, nicht Maske tragen und was meinst du genau bei den Impfungen, was er da kaputt gemacht hat?
Er hat ja Angebote, Impfdosen zu kaufen, zum Beispiel von Pfizer, von BioNTech, wie man in Deutschland immer sagt, die hat er zurückgewiesen, und ohne dass das einer wusste. Die haben schon im August vergangenen Jahres 70 Millionen Dosen den Brasilianern angeboten. Aber da haben die Brasilianer gesagt, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Und er hat dann im öffentlich verkündet, also wer sich mit der Pfizer-Impfung impfen lässt, der könnte sich in ein Krokodil verwandeln, weil man nicht weiß, wie die genetischen Manipulationen dann aussehen. Und die Chinesen, es gibt die andere große Impfdose hier in Brasilien, das ist die chinesische Impfung, die Coronavac. Da hat er gesagt, naja, die impfen euch auch gleich noch einen Chip mit ein, wenn sie euch impfen, nicht?
Hast du mitbekommen, wie die Stimmung außerhalb deiner eher privilegierten Blase ist? Also hast du mitbekommen, was auf den Straßen los ist und wie die Leute sich davor und jetzt mit der Mutante gefühlt haben und wie sich das ausgewirkt hat?
Natürlich, also das mit dieser Mutation aus Manaus ist ein Riesenproblem. Vor allem in Sao Paulo, wo sie mittlerweile die Mehrheit der Fälle sind Manaus-Fälle, nicht? Also haben die Manaus-Mutation. In Rio ist es nicht ganz so schlimm, wo ich hier bin, aber Rio hat mittlerweile auch eine eigene Mutation. Da wird noch nicht so viel drüber geredet. Man weiß noch nicht genau, wie die aussieht. Aber die große Furcht ist, dass die Impfstoffe, die hier im Land produziert werden, das ist also der chinesische Coronavac und AstraZeneca, was hier von der Fiocruz produziert wird, das ist vor allem die große Hoffnung, AstraZeneca, dass der womöglich nicht hilft gegen die Manaus-Mutation. Es heißt, ich habe Untersuchungen gelesen, wonach AstraZeneca gegen diese Mutation hilft. Aber wir wissen es ja von Südafrika, wo AstraZeneca offenbar gegen die südafrikanische Variante nicht hilft. Das kann sich alles ändern, nicht? Und man muss einfach hier schnell mit dem Impfen voranmachen. Ich muss sagen, Brasilien sieht gar nicht so schlimm aus, wenn man jetzt die Impfgeschwindigkeit anguckt, nicht? Also ich bin 60, ich bin hier vorgesehen in der dritten Aprilwoche. Eigentlich hätte ich Ende Februar geimpft werden müssen. Das geht in den Impfstellen relativ schnell. Es muss nur halt genügend Impfstoff kommen und so allmählich kommt das in die Gänge. Aber es ist halt auch ein Riesenland, nicht? Das darf man nicht vergessen. Wir haben jetzt knapp 9% der Bevölkerung geimpft. Das ist ungefähr die Bevölkerung von Chile so, nicht? Deswegen, wenn man Chile immer so lobt, ja, das sind kleine Länder. Chile hat die Größe von Sao Paulo, also bevölkerungsmäßig, nicht? Das darf man dabei nicht vergessen. Und ein Land mit riesigen Transportwegen, langen Wegen, mit einer großen Bürokratie und so. Aber wie gesagt, eigentlich hat Brasilien alle Voraussetzungen, um das Thema gut in den Griff zu bekommen. Und deswegen ist es so schockierend für jemanden, der hier lebt, zu sehen, wie das Land daran scheitert. Und das ist eben die Verantwortung von diesen von der Spitze, nicht? Denn die Gouverneure und Bürgermeister und so, die tun schon das Ihrige. Da gibt es auch viel Streit, aber zumindest hier der Bürgermeister von Rio, das ist ein ganz vernünftiger Mann und die versuchen halt alles, aber wenn von der Staatsspitze dagegen gearbeitet wird, dann ist das echt kompliziert, ne?
Also Erfolge werden blockiert von oben, mittlerweile läuft es aber mit den Impfungen. Wie ist es sonst so? Sind die Schulen auf? Wie ist die Lage?
Die Schulen, ja, das ist regional sehr unterschiedlich. In Sao Paulo sind die Schulen zu, in Rio waren sie bis jetzt auf, aber jetzt gibt es so einen 10-tägigen Super-Feiertag, der dann Ostern mit einschließt, auch zur Corona-Bekämpfung. Da sind die Schulen natürlich zu. Jetzt habe ich gelesen, Sao Paulo hat den Lockdown verlängert bis Mitte April. Hier in Rio ist es angeblich am 5. April wieder vorbei. Aber was man hier so Lockdown nennt, ist natürlich auch ein Witz, nicht? Also in einem so heißen Land, wo unheimlich viele Leute halt in sehr beengten Verhältnissen wohnen, da funktioniert das nicht. Man kann das Land so einfach nicht dicht machen. Selbst wenn man es wollte, selbst wenn die Leute es wollten, aber wie will man in einer Favela einen Lockdown machen? Ist unmöglich, es geht nicht. Ne?